Hallo zusammen, es ist Montag, der neue Tag des Bully Boys Podcast. Ich hoffe, ihr könnt euch daran gewöhnen. Wir können uns daran gewöhnen, also ich kann mich auf jeden Fall daran gewöhnen. Das Wochenende ist nicht so lange her. Mir geht es ausgesprochen gut, aber bevor ich darauf eingehe, warum es mir so ausgesprochen gut geht, würde ich erstmal dich wieder an meiner Seite begrüßen.
Ja, einen wunderschönen guten Tag und ich ahne schon Böses. Ich befürchte, dass deine gute Laune nicht direkt auch gute Laune für mich bedeuten wird.
Ja, das hast du so gut erkannt. Also mir ist tatsächlich am Wochenende der alle Neune gelungen im Tippspiel, kann man so sagen. Alle Spiele richtig getippt. Das fand ich schon ziemlich gut. Muss ich sagen, fand ich mich gestern Abend auch, um das mal so zu sagen, ziemlich geil, wenn ich ehrlich bin. Ja, alle neuen Spiele richtig zu tippen. Ja. Aber du hast auch 5 Spiele richtig, muss man auch mal dazu sagen. Also
na super.
Mehr als die Hälfte, immerhin. Ja, das, das geht runter wie Öl, jedes Mal, wenn ich dran denke. Aber nun gut, kommen wir doch einfach zu den Spielen, bevor ich mich noch weiter...
Ja.
Und Selbstlot überflute.
Selbst. Denke ich auch.
Dann fangen wir doch mal an. Freitagabend. Stuttgart gegen Mainz. Die Stuttgarter haben 2-0 gewonnen zu Hause. Das war der erste Heimsieg für den VfB in dieser Saison. Beide Tore in der zweiten Halbzeit gefallen. Einmal Kalajdzic per Kopf. Und dann ein 70, 75 Meter Solo von Silas Wamagituka über 70 Meter, dann der 72. zum 2-0. Es war schon meiner Meinung nach eher so ein Kampfspiel, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Viel Kampf und Krampf. Die Mainzer robust losgelegt, da in der zweiten Minute oder sowas hat Dominik Kor Nicolas Gonzalez schon ziemlich hart umgegrätscht. Mal ein Zeichen gesetzt, hat keine gelbe Karte dafür gesehen. Aber da war schon früh klar, in welche Richtung dieses Spiel gehen wird. Chancentechnisch gab es in der ersten Halbzeit jetzt nicht allzu viel. Bei Stuttgart war der erste Torschuss, also der erste Schuss aufs Tor dann auch drin. Die Mainzer haben kurz drauf in der 61. dann noch die Latte getroffen.
Ich wollte sagen, ein bisschen Lattenpech wäre auch ein günstiger Zeitpunkt gewesen, direkt nach dem 1-0 für Stuttgart, dass sie da zurückkommen hätten können. Die Mainzer, das haben sie leider verpasst. Bisschen unglücklich.
Ja, und dann sind sich Bell und Öztunali am gegnerischen 16er nicht einig, wer den Schuss nimmt. Vertändeln den Ball und Silas Wamagituka setzt zum Sprint mit Ball an. Ja, wird nicht angegriffen, muss man auch mal dazu sagen. Aber nach 70 Metern dann noch den Ball ins Tor zu schieben, schon eine ziemlich starke Leistung von ihm. Hinten raus kam auch nicht allzu viel von den Mainzern da noch irgendwie, was Hoffnung gemacht hätte auf noch ein mögliches Unentschieden. VfB souverän das Ganze zu Hause dann wegverteidigt und meiner Meinung nach geht der Sieg dann auch schon so in Ordnung.
Ja, ich denke auch, dass Stuttgart schon die überlegenere Mannschaft war.
Statistisch gesehen, im Zweikampf zeigt sich, dass die Stuttgarter überlegen waren, sonst Ballbesitz und Torschussverhältnis relativ ausgeglichen. Ja. War ein eher ruhigerer Start in das Bundesliga-Wochenende verglichen zu dem letzten Wochenende. Ja. Deshalb würde ich doch mal vorschlagen, springen wir doch gleich einfach mal zur Samstagskonferenz.
Samstag startet hier bei mir mit dem Duell Bayern München gegen Hoffenheim. Es war ja in der Hinserie, haben die Münchner in Hoffenheim mit 4-1 verloren. Und ich nehme es schon mal vorweg, sie konnten sich dafür rächen, denn sie haben jetzt zu Hause die Hoffenheimer mit 4-1 geschlagen. Sie haben quasi ausgeglichen in dem Duell mit den Hoffenheimern. Endergebnis 4:1 für die Münchner. Die, ja, es war an sich schon eine ganz schöne Partie, auch für neutralen Zuschauer. Waren viele Strafraumszenen dabei auf beiden Seiten. Die Hoffenheimer durchaus nach vorne bemüht, haben auch die Münchner immer wieder früh gestört. Gerade in der Anfangsphase, ich glaube, es war zweimal Bebu, der in der Anfangsphase wirklich hochkarätige Chancen hatte, aber Neuer war zur Stelle. Deswegen die Münchner da die Null halten konnten hinten und dann mit Boateng in der 32. Minute in Führung gegangen sind nach einem Eckball. Ist Boateng da und dann machen sie in der 43. Minute durch Thomas Müller das 2:0. Kassieren aber quasi im Gegenangriff nach dem Anstoß dann direkt das 2:1, mit welchem es dann in die Halbzeitpause ging. Und da kam dann direkt wieder die Hoffenheimer eigentlich ganz gut rein. Ich meine, Baumgartner war es, der dann noch ein oder zwei ganz gute Abschlussmöglichkeiten hatte, die aber nicht genutzt hat. Und dann waren die Münchner eben da und haben dann durch Robert Lewandowski in der 57. Minute und Gnabry in der 63. das 3:1 und 4:1 gemacht. Und dann ja, war das Spiel dann eigentlich gelaufen. Hinten raus dann nicht mehr allzu viel los, viele Wechsel dann auch. Und ja, es war ja die Rückkehr von Hoeneß an seine alte Wirkungsstätte zu den Münchnern, der Neffe von Uli. Und ja, eigentlich war es schon ein ganz guter Auftritt der Hoffenheimer. Ich fand nicht, dass sie komplett unterlegen waren, wie irgendwie das Ergebnis das auch darlegen würde, 4:1. Hätten durchaus ein, zwei Treffer machen können und dann ist es ein engeres, eventuell anderes Spiel. So aber die Münchner da und gewinnen zu Hause mit 4:1. Torschüsse zeigen das auch. Die Torschussstatistik geht ganz leicht an die Hoffenheimer mit 16:15. Also daran, finde ich, sieht man schon, dass sie sich nicht hinten reingestellt haben und irgendwie abgewartet haben, sondern sie haben da schon ganz gut gegengehalten und auch mitgespielt.
Ja, vor allem in der ersten Halbzeit, Ilas Bebu, da die zwei Dinger von dir schon angesprochen, da muss er mindestens einen von reinmachen. Und dann sieht das Ganze dann auch anders aus. Ja, aber die Münchner fand ich jetzt mal wieder so wie in der letzten Saison haben sie gespielt. Auch nach dem 3:1 dann weiter den Druck hochgehalten, Tempo hochgehalten. Und dann, ja, Serge Gnabry nach 11 Spielen ohne Tor, glaube ich. Trifft er mal wieder. Auch schön für ihn. Aber was ich natürlich noch besser fand, mein Highlight des Spiels war der Torjubel von Thomas Müller. Vielleicht auch so eine kleine Geste, weil ja Jogi Löw auf der Tribüne saß. Ja, Müller hat den Ball mit links, ja, so ein bisschen, ja, nicht richtig getroffen und er reingestolpert aus 16 Metern.
In der Müller-Art kann man
sagen. Ja, also so, ja.
Typisch.
Und dann seine Freude, ist er da komplett ausgerastet, hat sich gefreut, wie er das immer macht, relativ unkonventionell. So leicht gebückt und beide Arme und gefreut, Gesichtsausdruck. A la Müller, wie immer. Das war mein persönliches Highlight an dem kompletten Spiel. dieser ziemlich geile Torjubel von Thomas Müller.
Ja, das ist schon angesprochen, wie Löw auch im Stadion. Viele meinten, ja, vielleicht geht es darum, dass er vielleicht Boateng und Müller zurückholt, dass er den nochmal das Hintertürchen aufmacht und sie vielleicht unten im Kabinentrakt irgendwo, wo auch immer, abfängt und sich mit ihnen versöhnt. Aber es schien alles nicht der Fall gewesen zu sein, sondern er soll sich anscheinend mit Jamal Musiala unterhalten haben, beziehungsweise den Eltern. Das ist das junge Talent der Münchner, der ja einen deutschen Pass, aber auch einen englischen Pass besitzt und, glaube ich, in der Jugend immer für die Engländer aufgelaufen ist, aber eben auch in der A-Nationalmannschaft noch nicht und deswegen könnte er auch noch für Deutschland spielen. Also da hielten sich die Gerüchte, dass er daran dran sei und ihn von der deutschen Nationalmannschaft überzeugen wollte.
Wow, so eine richtige Insider-Info. Damit hast du mich jetzt ein bisschen überrascht. Wow. Geil. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass er den, ja, wie alt ist er, 18, 17?
17 war ich noch.
Boah, das ist natürlich, ja, muss er jetzt gute Argumente liefern, dass Jamal Musiala vielleicht irgendwann im Trikot der Nationalmannschaft aufläuft.
Ja.
Ah, das, wow, das ist stark. Starke Info. Ich würde gerne weitermachen, außer du hast noch irgendwelche Insights.
Das war's für heute, ja.
Ja, schade. Ich dachte, es kommt noch irgendwas. Aber naja, dann mache ich mal mit dem Spiel, was bei mir ganz oben steht, weiter. Das ist eher Abstiegskampf gewesen. Der SV Werder Bremen hat zu Hause den FC Schalke 04 empfangen. Und es sah lange Zeit so aus, dass die Schalker das Spiel gewinnen können. Haben sie aber nicht. Sie haben ja 1-1 gespielt. Was aufgrund der ersten Halbzeit der Schalker tendenziell Richtung nur 1-1 geht, weil in der ersten Halbzeit haben sie sehr, sehr gut gespielt. Die Bremer haben die Schalker mal machen lassen. Ja, aber die Schalker konnten kein großes Kapital daraus schlagen, sind mit 1-0 in Führung gegangen in der 38. durch Omar Mascarell. Der Mittelfeldleader und Motor ist wieder zurück bei den Schalkern, auch in der Startelf. Ja, in der Halbzeit hat Florian Kohfeldt dann wahrscheinlich auf jeden Fall die richtigen Worte gefunden. Er hat auch dreimal gewechselt. Das hat sich dann nicht sofort bemerkbar gemacht, aber in der 77. Minute hat dann Möwald den Ausgleich gemacht. Ja, sehr ähnlich zum 1-0 der Schalker, also quasi fast ein deckungsgleiches Tor. Hinten raus hatten die Bremer dann sogar noch das 2-1 gemacht, was aber wegen Abseitsstellung von Gebre Selassie nicht gezählt hat, vollkommen zu Recht. Und somit trennen sich die beiden vollkommen verdient, 1-1 in der ersten Halbzeit die Schalker, die bessere Mannschaft, in der zweiten Halbzeit die Bremer, die bessere Mannschaft. Somit geht das Unentschieden auch klar. Und zu vermelden ist noch, dass Klaas-Jan Hüntelaar auch wieder in der Bundesliga auf dem Platz steht. Er kam in der 80. Minute rein, ja, konnte aber offensiv kein Zeichen setzen. Aber ja, schön, ja, den Hunter wieder in der Bundesliga zu sehen.
Das stimmt, ja. Wobei ich noch nicht genau weiß, wie viel Hunter tatsächlich noch in ihm steckt. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste, aber, aber gut. Ansonsten fand ich, war es wie immer irgendwie das übliche Problem der Schalker, dass sie phasenweise wirklich ganz gut spielen können und auch gute Spiele abliefern können. Wie eben in der ersten Halbzeit, fand ich, waren sie schon das bessere Team. Die Bremer viel zu passiv, aber dann in der zweiten Halbzeit war es im Grunde das komplett verkehrte Bild. Da waren die Bremer aktiv und die Schalker standen nur hier drin. Ob es an verbesserten Bremern lag oder dann schlechteren Schalkern in der zweiten Halbzeit, keine Ahnung. Aber dieses bekannte Problem von den zwei Gesichtern der Schalker Mannschaft besteht weiterhin, ja.
War auch ziemlich viel Kampf dabei. Ich habe hier 32 Fouls stehen. 12 der Bremer und 20 der Schalker. Das ist auch mal keine schlechte Zahl. Aber ja, im Endeffekt auch eher Fußballkampf und Fußballkrampf. Von daher gerne weiter zum nächsten.
Ja, bei mir geht's weiter mit Dortmund gegen Augsburg. Die Dortmunder haben zu Hause gegen den FC Augsburg mit 3-1 gewonnen und das, wie ich finde, völlig verdient. Es war ein ähnliches Spiel wie in der Hinserie. Die Dortmunder sehr überlegen, viel am Drücker und die Augsburger dann auf die einzelnen Nadelstiche aus, die im Hinspiel dann deutlich besser geklappt haben. Allerdings auch, weil da im Hinspiel die Dortmunder die Chancen haben massenweise liegen lassen. Diesmal sind sie auch schlampig mit den Chancen umgegangen, allerdings haben sie drei Dinger gemacht. Hat aber angefangen mit einem Schock für die Dortmunder. 10. Spielminute ist es Hahn, der, ja, wie ich finde, ein bisschen sehr viel Platz im Dortmunder Strafraum bekommt und dann das 1-0 erzielen kann. In der 10. Spielminute. Vorher hat man eigentlich schon gesehen, wohin das Spiel geht. Die Dortmunder auch schon mit 2-3 ganz guten Gelegenheiten in der Anfangsphase. Mussten sich danach kurz schütteln, haben aber dann nahtlos angeknüpft und haben wirklich das Spiel bestimmt, haben gut nach vorne gespielt, hatten ganz gut Zug zum Tor drinne. In der 21. Spielminute haben die Dortmunder einen Elfmeter bekommen, Handelfmeter, den Haaland verschossen hat. Also ja, ich weiß gar nicht genau die Zahlen, aber sie haben jetzt in den letzten paar Spielen, vorher war es ja Reus, der glaube ich zweimal verschossen hatte, ja, der durfte jetzt nicht ran, jetzt hat es Haaland gemacht, aber er schießt an die Latte. Also mit Elfmetern, weiß nicht, haben sie es nicht so. Vielleicht sollten sie das mal im Training irgendwie ansprechen. Und ja, in der 26. Spielminute haben sie dann aber das Tor gemacht. Es war Delaney mit dem Kopf nach einem Freistoß. Reus war es, denn getreten hatte. In der 26. Spielminute dann das 1:1. Die Erlösung könnte man fast ein bisschen sagen für die Dortmunder. Und ja, danach war es wirklich für mich eigentlich ein Spiel, was ja nur auf ein Tor ging. Ich glaube, zur Halbzeit waren es schon 10:2 Torschüsse für die Dortmunder. Am Ende sind wir dabei 14:6, also im Grunde klar pro Dortmund. Und nach der Halbzeit haben sie es dann in der 63. Spielminute tatsächlich geschafft, das 2:1 zu erzielen. Es war Jadon Sancho mit dem Tor. Und dann für die Entscheidung gesorgt hat in der 75. Spielminute ein Augsburger, und zwar Udokai, nachdem, glaube ich, Haaland auf der linken Seite relativ durch war und den dann scharf nach innen bringt und Udokai dann den ins eigene Tor buxiert. Dazu habe ich einen kleinen Funfact, und zwar waren die Dortmunder das Team, das am längsten auf ein Eigentor der gegnerischen Mannschaft quasi gewartet hat in der Bundesliga. Und zwar war das letzte Eigentor am ersten Spieltag von Marcel Sabitzer 2018-2019 quasi für die Dortmunder. Seitdem haben sie auf ein Eigentor des Gegners gewartet. Das ist die längste Serie von allen Bundesligisten, die seitdem quasi dauerhaft in der Liga sind.
Wow, 2,5 Jahre.
Ja. Und jetzt noch eine Frage hinterher. Weißt du denn, wer von den Spielern, die momentan noch aktiv sind, ganz oben in der, oder mit ganz oben mitmischt in der ewigen Eigentor-Liste?
Von den jetzigen Spielern. Hat er denn diese Saison schon mal ein Eigentor gemacht?
Ja, okay. Ich glaube schon, ja.
In der Bundesliga, lass mich überlegen, der Kollege hat auch Potenzial. Nia KT hat schon 2 gemacht. Also ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich Martin Hinteregger sein könnte.
Da bist du sehr gut dabei. Und zwar Martin Hinteregger ist da auf Platz 3 mit 5 Eigentoren. Vor ihm sind nur Manfred Kals, der in den 70er, 80er Jahren beim HSV gespielt hat, und Nicole Schnoweski mit 6 Eigentoren.
Er kennt ihn nicht.
Und Martin Hinteregger da schon auf der 3. Und dann kommen auf Platz 6 Niklas Stark und Niklas Süle mit 4 jeweils.
Die hätte ich gar nicht auf dem Zettel.
Also okay. Vielleicht sollten die Dortmunder dann öfter gegen Eintracht spielen. Hätten sie vielleicht dann öfter von Eigentoren profitieren. Aber sie haben ja die Serie jetzt gebrochen. Vielleicht dürfen sie sich öfter freuen jetzt.
Vielleicht fällt ja öfters mal einer rein jetzt. Ja. Bin mal gespannt. Vielleicht werden wir hoffentlich nochmal aufgreifen können, den schönen Fact. Dortmund, da hat Freiburg, okay. Ich würde gerne nochmal den Schock aufgreifen, den du zum 1-0 von André Hahn erwähnt hast. Ich fand faszinierend, dass die Dortmunder gar nicht so lange brauchten, um das Gegentor zu verdauen. Das ist mittlerweile schon routinemäßig damit umgegangen sind. Also klar, sie mussten sich kurz schütteln, wie du auch schon richtig gesagt hast. Aber es war jetzt nicht so ein Bruch im Spiel von den Dortmundern, fand ich. Das finde ich auf jeden Fall gut, dass da ein bisschen Entwicklung in der Mannschaft ist.
Das stimmt, ja.
Aber normalerweise in den letzten Spielen war es ja dann eher so, dass die Köpfe dann eher runtergingen und dass man dann ja selbstvertrauensmäßig nicht mehr ganz auf der Höhe war. Ja. Unterm Strich komplett verdient. Dortmund wieder so wie immer schnell nach vorne gespielt, Druck hochgehalten, Torchancen rausgespielt, auch viel Torchancen liegen gelassen. Von daher, man kann jetzt endlich mal wieder sich über den Sieg freuen. Ist ja jetzt auch schon relativ lange her, dass die Dortmunder, oder? Waren das Dortmunder oder waren das die Leverkusener? Es können auch die Leverkusener gewesen sein. Auf jeden Fall mal wieder ein Erfolgserlebnis für die Dortmunder. Ja, apropos Erfolgserlebnis, das war wieder eine schöne Überleitung gewesen. Bei mir geht es weiter mit der Eintracht aus Frankfurt gegen Hertha BSC Berlin und dem wiedermaligen Debüt von Paul Dardai, dem Trainer der Berliner. Ja, das Debüt ist im Frankfurter Schnee wohl sang- und klanglos untergegangen, denn die Eintracht hat 3:1 gewonnen, auch wenn es schon tendenziell eine sehr schwere Geburt war. In der ersten Halbzeit wenig Nennenswertes, die Eintracht schon die überlegenere Mannschaft, aber ja, ein paar gefährliche Aktionen hatten sie, aber über 45 Minuten zu wenig. Die Berliner haben sich ja doch schon auch in der Anfangsphase schon sehr viel Zeit gelassen. Muss man auch mal erwähnen, aber ist ja ihr gutes Recht, dürfen sie ja, solange sich keiner beschwert. In der zweiten Halbzeit sind sie dann sogar in Führung gegangen. In der 66. Minute war es Krzysztof Piątek, der ja das Tor trifft. glücklicherweise für ihn, sonst hätte ich ein paar Sätze gegen ihn sagen können. aber er hat das Tor getroffen und von daher brauchen wir uns jetzt auf keine Stürmerdiskussion bei Berlin einlassen, weil wir haben ja hier, das ist auf jeden Fall Potenzial bei uns im Podcast da, weil einer von uns beiden mag ja den Cordoba nicht, der andere ja, findet ihn schon jetzt nicht so schlecht, aber Piontek hat genetzt, Cordoba verletzt, von daher gibt es jetzt wenig Möglichkeiten im Hertha-Sturm. Aber gehen wir mal weiter, denn ja, es waren 94 Sekunden zwischen 1-0 und 1-1. Da hat dann die Frankfurter Sturmwaffe gezündet. André Silva hat eine Flanke von Philipp Kostic wunderschön verwertet per Kopf zum Ausgleich. Dann ist das Spiel wieder so ein bisschen dahin geplätschert. Chancen hier und da. Es war schon ein offener Schlagabtausch. Ehe dann in der 84. Minute Martin Hinteregger ins richtige Tor trifft aus seiner Sicht. Zum 2-1 einnickt. Im Hinspiel übrigens hat er ein Eigentor erzielt für die Hertha in dem Fall. Also ein Eigentor im Trikot von Frankfurt. Das Tor war für Hertha quasi. und dann in der 95. gibt es noch den Foul-Elfmeter von Mateusz Cunha an André Silva. Der Portugiese lässt sich ja die Einladung natürlich nicht nehmen und setzt den Ball wunderschön, er setzt den Ball ins Netz zum 3-1. Verdienter Sieg, die Eintracht war schon die überlegene Mannschaft, auch wenn es jetzt nicht so krass überlegen war. 15-9 Torschüsse, 60% Ballbesitz. Verdienter Sieg der Hessen.
Ja, denke ich auch. Frankfurt ist ein bisschen jetzt die Mannschaft der Stunde. Sie haben jetzt, glaube ich, 8 Spiele hintereinander nicht verloren und sind jetzt, glaube ich, in der Tabelle auf Platz 4 tatsächlich vorgerückt. Ja. Was ja schon, glaube ich, die Quali zur Champions League bedeuten würde.
Es wäre
oder sogar
Champions League-Gruppenphase tatsächlich.
Gruppenphase direkt schon, ja.
Ja. Oh, die Luft wird langsam dünn hier oben. Ja, aber man muss auch dazu sagen, Platz 4 bis Platz 7, ein Punkt.
Das stimmt. Das geht alles sehr eng zu.
Aber ist doch schön, wenn es so eng da oben, zumindest dann um Platz 4, 5, 6 ist, wenn das Meisterschaftsrennen wohl nicht mehr so spannend wird, dann haben wir immer da noch ein bisschen Spannung.
Das stimmt. Dann machen wir weiter mit dem letzten Spiel der Konferenz. Und zwar Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach. Und getrennt haben sich die beiden Mannschaften mit 1-1. Und um das vorwegzunehmen, was, wie ich finde, ein vollkommen gerechtes Ergebnis ist. Torschussmäßig fast auf einer Höhe, 13-14. Ansonsten Zweikämpfe und Ballbesitz ein bisschen pro Gladbach, aber sonst spielverlaufsmäßig und alles, finde ich, ist das ein äußerst gerechtes Unentschieden. In Führung gegen die Unioner in der 31. Spielminute mit 1-0 durch Robin Knoche. Es war mal wieder, wie sollte es anders sein, eine Standardsituation. Diesmal nicht getreten von Trimmel, dieser war gelb gesperrt, sondern von Ingwertsen. Und dann war es Robin Knoche, der hauchdünn nicht im Abseits stand und einnetzen konnte in der 31. Spielminute. So ging es in die Halbzeit. Nach der Halbzeit war es dann Alassane Player, der nett aus 16 bis 20 Metern mit rechts ins lange Eck vollendet, 59. Spielminute. Und ja, danach sorgen viele Wechsel dann dafür, dass nicht mehr allzu viel passiert. Es war, wie ich fand, auch wirklich viel zwischen den Strafräumen. Beide Mannschaften haben äußerst intelligent und äußerst solide verteidigt, weswegen sich nicht alle paar Minuten was in den Strafräumen abgespielt haben, sondern tatsächlich sehr viel dazwischen. Es kam außerdem zu einem Bundesliga-Comeback, und zwar Karius wurde eingewechselt, denn Lute, der Keeper der Unioner, musste, ja, ich glaube in der 70. Spielminute oder Ende der 60. 70. Spielminute rum, musste er ausgewechselt werden nach einem Zusammenprall, und Loris Karius kam zu seinem Bundesliga-Debüt für 20 Minuten. Aber wie eben schon angedeutet, er konnte sich nicht wirklich auszeichnen, weil nicht so viel los war vor seinem Kasten. Deswegen blieb er da verschont. Oder leider konnte er sich auszeichnen, kann man natürlich auch sagen. Er hatte keine Chance gehabt, sich auszuzeichnen. Deswegen, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie schwerwiegend die Verletzung von Lute ist oder ob es eine Vorsichtsmaßnahme war. Eventuell bekommt er ja nochmal eine Chance nächste Woche, der Loris Karius sich nochmal beweisen kann. Ansonsten dürfte eigentlich Lute wieder zwischen den Pfosten stehen.
Weil ich meine, es war Vorsichtsmaßnahme, es war ja, quasi ein Doppelkopf. Er ist da erst mit dem Gegenspieler zusammengeprallt, Kopf an Bein, sowas. Und dann, ich bringe jetzt nicht das Wortspiel, was der DAZN-Kommentator gebracht hat. Und dann war es dann war es das Becken von Robin Knoche, an dem er dann nochmal hängen geblieben ist mit dem Kopf. Also würde ich erstmal so von ausgehen, dass es nur eine Vorsichtsmaßnahme war. Und wenn es was mit dem Kopf Richtung Gehirnerschütterung ist, dann auch vollkommen zu Recht, dass man da eher zurückhaltender agiert und ihn rausnimmt, anstatt dann irgendwie was Schlimmeres zu riskieren. Karius konnte sich nicht auszeichnen, was vielleicht für viele Union-Fans auch gut so war. Den einen Ball, den er danach eine Ecke auf den Kasten gekriegt hat, hat er jetzt nicht ganz so souverän pariert. Also war jetzt nichts zum Auszeichnen, ganz klar. Bundesliga-Torwart mit Spielpraxis und auch Erfahrung hätte den Ball vielleicht auch fangen können. Er hat ihn abgewehrt. Ist okay. Spiel war auch durchwachsen. Und was ist da los? Die Union hat nur 122,8 Kilometer gelaufen. Das ist ja unterdurchschnittlich.
Ja.
Also, aber es lag wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass Trimmel nicht dabei war. Der hätte da wahrscheinlich noch ein bisschen oben drauf setzen können.
Kann natürlich sein, ne?
Ja, würde ich sagen, kommen wir doch zum Topspiel. Es war vor dem Spieltag 2-3, Leipzig gegen Leverkusen. Die Leipziger haben zu Hause 1-0 gewonnen. Die erste Halbzeit kann man eigentlich auch wunderbar den Mantel des Schweigens drüberlegen. Viel Zweikämpfe, auch harte Zweikämpfe dabei. Wendell hätte potenziell aufgrund einer Tätigkeit vom Platz fliegen können. Wurde nicht geahndet, sowohl von Schiedsrichter Osmers als auch von Videoschiedsrichter in Köln. Leichte Vorteile für Leipzig, Abseitstor gemacht. Aber dann geht es mit 0-0 in die Halbzeit. Und dann ist es in der 51. Christopher Nkunku, der das 1-0 macht für die Leipziger, vollkommen zu Recht in Führung gegangen sind. Die zweite Halbzeit war schon ansehnlicher und besser. Der Sörloth hat dann noch den Pfosten getroffen, so gegen die 80. meine ich. Sabitzer in der Nachspielzeit dann einen Freistoß an die Latte gesetzt. Aber im Endeffekt können sie sich dann doch noch bei ihrem Torwart bedanken. Peter Gulaschi hat auch in der Nachspielzeit eine hundertprozentige der Leverkusener sehr stark vereitelt.
Ja.
Danach war es dann abseits, sonst wären es 200-prozentige gewesen, die er vereitelt hat. Und somit kann man jetzt eigentlich auch ganz kurz machen. Verdienter Sieg für Leipzig, Torschüsse 16 zu 8, Ballbesitz pro Leverkusen, Zweikampfverhalten pro Leipzig. Für mich ein verdienter Sieg für RB.
Ja, kann ich es unterschreiben. Für mich kam da auch über weite Strecken zu wenig dann von den Leverkusenern. Und für mich dann auch der verdiente Sieg für die Leipziger, obwohl sie sich fast wieder um die Früchte gebracht hätten, da indem sie in der letzten Minute dann fast das 1:1 kassieren. Das wäre leistungsgemäß eigentlich nicht gerechtfertigt gewesen. Und so ist es dann verdient, dass es dann beim 1:0 bleibt für die Leipziger.
Ja, Leipzig jetzt Bayernjäger Nummer 1. 3 Punkte vor Wolfsburg, aber auch schon 7 Punkte Rückstand auf die Münchner.
Das stimmt.
Naja, so das Meisterwort will ja Julian Nagelsmann jetzt auch eher nicht mehr in den Mund nehmen. Er hat sich ja auch eher bedeckt geäußert, dass die Münchner da jetzt noch die 7 Punkte verspielen. Ja, ist man dann doch wohl eher Realist in Leipzig.
Ja. Womit wir dann beim Sonntag wären, und zwar bei einem Kellerduell. Der erste FC Köln hatte Arminia Bielefeld zu Gast. Und die Kölner haben im Endeffekt mit 3:1 gewonnen und haben sich somit an den Bielefeldern vorbeigeschoben. Jetzt auf Platz 14, sogar an der Hertha aus Berlin vorbeigeschoben. Und die Bielefelder befinden sich nun auf dem Relegationsplatz. Zum Spiel, die Kölner sind relativ früh in Führung gegangen durch Marius Wolf in der 9. Spielminute. Dieser war es dann auch in der 28. Spielminute, also der doppelte Wolf, der dann zum 2:0 erhöhen könnte für die Kölner. Bis dahin eigentlich eine recht spannende Partie, war viel Intensität drin, wie ich fand. Ganz okayes Tempo für diese Partie, also es war nicht ganz so schlimm anzuschauen. Die Kölner mit 2:0 in die Halbzeit gegangen. Nach der Halbzeit die Bielefelder fast das 2:1 gemacht, beziehungsweise sie haben es gemacht, wurde dann aber zurückgenommen, weil Klos der Ball in der Vorbereitung an die Hand springt. In der 53. Spielminute war das. Somit hat das Tor von Rizzo Doan nicht gezählt. Sehr unglücklich, wie ich fand, die Situation, weil tatsächlich Klos wirklich nur hauchdünn mit der Hand am Ball ist. Es hätte, glaube ich, keinen Unterschied gemacht, wenn er mit der Hand nicht am Ball gewesen wäre. Ja. So echt unglücklich, dass er den so erwischt und das Tor dann zu Recht dann natürlich dann nicht gegeben werden darf. Somit blieb es beim 2:0. Und die Bielefelder viel mit Ball gewesen dann Anfang der zweiten Halbzeit, waren auch eigentlich ganz gut dabei, ein Tor zu erzielen. Dann gab es aber die kalte Dusche, 63. Spielminute, die Bielefelder ein bisschen unkonzentriert in der Defensive, nicht ganz so gut sortiert gewesen. Rekspikschei war es mit dem 3:0, war frei durch und macht es ganz überlegt. Und das war dann eigentlich die Entscheidung. Bielefelder kam dann in der 73. Spielminute durch Cordova nochmal zurück, 3:1. Hätten dann in der 89. Minute war es Suku, der den Pfosten trifft, eventuell noch das 3:2 machen können. Dann hätte es, glaube ich, noch mal einen heißen Tanz gegeben ganz zum Schluss. So aber blieb es beim 3:1 und die Kölner, wie ich dann fand, waren schon die bessere Mannschaft, haben verdient gewonnen. 14:9 Torschüsse, Zweikämpfe ungefähr auf Augenhöhe, der Bielefeld ein bisschen mehr mit dem Ball. Ansonsten fand ich schon, dass die Kölner überlegen waren und die auch transfermarktmäßig nochmal zugeschlagen haben. Max Meyer ist in der Bundesliga, nachdem er ein paar Jahre in der Premier League bei Crystal Palace war, ist er nun wieder da und er wurde auch schon eingewechselt. Ich glaube, in der 89. Spielminute kam er rein oder 90. Spielminute plus X, weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall wurde er eingewechselt für Rekspikschei und ja, vielleicht ist er der Halsbringer für die Kölner und kann sie auf einem Nicht-Abstiegsplatz halten.
Ja, vielleicht. Ja, ich glaube eher, das ist nicht an Max Meyer, dass man da jetzt nicht so die ganz, ganz großen Hoffnungen in ihn hineinsetzen kann. Ich glaube eher, dass der andere Neue, Emmanuel Dennis, Stürmer von Brügge, dass der die Kölner noch ein bisschen weiterbringen wird mit dem ein oder anderen Tor. Ja.
Stimmt, der hat auch sogar schon von Anfang an gespielt.
Er hat von Anfang an gespielt, ja.
Von Anfang an schon dabei.
Hat ja keine Konkurrenz. Wer Anderson verletzt und Modest in einem sehr, sehr tiefen Formtief. Ja, mal schauen. Also ich glaube, dieser Emmanuel Dennis könnte das ein oder andere Tor schießen. Ja, und ich sag mal so, noch ein Sieg der Kölner und hier in der Stadt träumen alle von Europa. kann ich dir schon garantieren, auch wenn es dann immer noch potenziell 11 Punkte Rückstand sind. aber das geht hier in Köln ja immer relativ schnell. Ja, vollkommen verdienter Sieg. Man ist endlich mal wieder vom Relegationsplatz weg, auch wenn man jetzt nur einen Punkt Vorsprung hat. Ja, es bleibt auch da unten um Platz 16 rum, spannend wie oben um Platz 4, 5, 6. Entwickeln sich doch so einige Spannungsherde in der Bundesliga. Hoffentlich bleibt das so bis zum Ende, denn da erwarten uns ja, glaube ich, ziemlich direkte Duelle, meine ich, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke an den 17. Spieltag. Ja. Ja, mal abwarten. Aber es gibt ja noch ein Spiel, beziehungsweise es gab noch ein Spiel am Sonntag. Dafür gehen wir aber wieder in die obere Tabellenhälfte, denn der VfL Wolfsburg hatte den Sportclub aus Freiburg zu Gast und die Wölfe haben 3:1 gewonnen zu Hause und sind damit jetzt auf Platz 3.
Muss ich kurz.
Was habe ich gesagt?
3:1, glaube ich. Habe ich jetzt verstanden, aber du hast auch 3:0 gesagt und ich habe es recht gehört.
Das ist natürlich fatal. Auf jeden Fall 3:0, das ist richtig.
Ja.
Entschuldige mich auch vielmals für diesen Versprecher. Da war ich schon, okay. War ich schon so bei der Tabelle drin, dass ich, dass ich das Ergebnis vernachlässigt habe. 3:0 haben die Wölfe gewonnen. Platz 3 jetzt, direkter Champions League Quali. Sieht auch sehr rosig aus in Wolfsburg. Zum Spiel, da war es auch mal wieder die erste richtige Torchance, die zum 1:0 geführt hat. Das war nach einer Ecke, die dann über Umwege zu John Anthony Brooks gelangt, der den Ball dann reinschiebt. Aber diese Ecke sorgte auch noch für Gesprächsstoff, denn gab es da einen Foul von Kevin Babu an Santa Maria, glaube ich? Gab es da einen Foul? Hast du einen Foul gesehen?
Ja, es hieß ja, wenn quasi unten, dass er ihm irgendwie unten auf den Fuß tritt oder hinten irgendwie in die Hacke tritt oder irgendwie so, ja.
Ja.
Schwierig, ja. Weil es wirklich ja auch eigentlich abseits von dem direkten Geschehen so war. Ich wüsste gar nicht, wenn er ihm nicht auf den Fuß getreten hätte, hätte es, glaube ich, überhaupt gar keinen Unterschied gemacht.
Gut, ja, ich hab jetzt den Eckball, also die Höhe des Balls gar nicht mehr so drin, aber ich glaube schon, dass wenn beide da nicht stürzen, dass der Ball dann trotzdem zu Lacroix durchkommt.
Ja, eben, ja. Also für mich war es nicht so, ich glaube, vor 2 Wochen, letzte Woche war es mal, wo ein Unioner-Spieler, glaube ich, relativ klar dann, wo ihm relativ klar die Achillessehne quasi tritt und der, ich glaube, Prömel war es, der dann quasi zu Boden geht, da war es relativ klar, dass das ein direkt, also wirklich ein sehr klares Foul war. In der Szene war es nicht so klar, wie ich fand, ja. Also es war, fand ich schon richtig, dass es dann stehen blieb das Tor.
Ja, ich fand die Erklärung fand ich aber dann hinterher auch ein bisschen schwammig, dass man da dass es nur bei ganz klaren Fehlentscheidungen ab jetzt geguckt werden soll und auch ohne irgendwelche Lupen und Vergrößerungen, weil man da jetzt nicht à la Sherlock Holmes auf in jedes Detail reingucken will, sondern eben aus den Kameraeinstellungen und diese Bilder, die die Zuschauer zu Hause auch ohne Hilfsmittel haben, dass man damit eben schauen möchte, ob ein Foul vorliegt oder nicht. Finde ich auch ein bisschen schwammig, weil man den Kontakt sieht man auch ohne Lupe. Da finde ich, spielen eher andere Dinge mit hinein, ob es nun ein Foul ist oder nicht. Aber es ist so entschieden worden, dass das Tor zählt. Also müssen es die Freiburger, so hart wie es ist, akzeptieren. Ja, auch wieder Gesprächsstoff. Jedes Wochenende, trotz Videobeweis, immer noch strittige Szenen dabei. Das wollen auch die ganzen Fußballexperten, die darüber diskutieren, oder nicht? Ja, Kommen wir mal weiter. Machen wir mal weiter. In der 40. hat Wout Weghorst langsam das 2-0 erzielt. Wunderschön mit dem Außenriss. Mit dem rechten Außenriss ins rechte untere Eck. Verdiente Führung für die Wölfe. Die Freiburger kamen dann aus der Halbzeit mutiger als vorher, hatten dann auch ein paar Chancen. Konnten sich dann aber nach einer Stunde erstmal bei ihrem Keeper bedanken, denn Florian Müller hat eine super Parade hingelegt. Aber was Müller auf der einen Seite kann, kann Kuhn-Castells auf der anderen Seite genauso gut. Nach Direktabnahme von Lukas Höhler rettet er wunderbar das 2-0. Ja, Weghorst hat dann noch den Pfosten getroffen. Dann gab es auch in dem Zusammenhang noch ein Abseitstor der Wölfe. Ja, aber dann hinten raus war der SC einfach zu ungefährlich. Und dann ist es Yannick Gerhardt, der in der 86. den Deckel drauf macht zum 3-0. Vielleicht ein Tor zu hoch, das Ergebnis, aber im Endeffekt da die Freiburger einfach zu ungefährlich waren vom Tor, geht für mich der Sieg auch klar in Ordnung.
Ja. Sehe ich auch so ein guter Auftritt der Wolfsburger und für mich auch ein verdienter Sieg dann am Ende.
Boah, das ist jetzt auch mal wieder eine Überleitung. Guter Auftritt. Machen wir erstmal die Bundesliga zu, den 19. Spieltag. Und kommen doch mal wieder auf die Premier League zu sprechen. Da gab es das Trainerdebüt von Thomas Tuchel beim FC Chelsea. Und ja, relativ unspektakuläres Ergebnis, aber der Herr Tuchel war doch sehr angetan. Aber kommen wir erstmal zum Spiel. Da bitte ich dich doch mal, uns kurz durch das Spiel zu führen.
Wir hatten es ja letzte Woche schon mal kurz angesprochen, das Gerücht hartnäckig sich hielt, dass Thomas Tuchel nach Chelsea kommt, und das hat sich dann auch alles so bewahrheitet, und dann kam es zum ersten Spiel gegen die Wolves, gegen die Wolverhampton Wanderers in der Premier League. Im Endeffekt 0-0, aber was wirklich bemerkenswert war, wie die Mannschaft von Chelsea aufgetreten ist. Also sie waren wirklich sehr, sehr wach, waren sehr aggressiv, hoch angelaufen, viel Ballbesitz, man hat wirklich gemerkt, dass die Mannschaft irgendwie Bock hatte, irgendwie so zu zeigen, dass sie gewinnen wollen und so weiter, was man ja in den letzten paar Wochen unter Lampard wirklich vermisst hatte. Es war wirklich ein sehr aggressiver und dominanter Auftritt vom FC Chelsea, den sie leider nicht krönen konnten mit einem Sieg, sondern es blieb dann beim 0-0. Sie waren da wirklich die spielbestimmende Mannschaft, hatten hier und da auch mal einen ganz guten Abschluss, 14-4 Torschüsse, viel mehr Pässe gespielt, viel mehr Ballbesitz gehabt, wirklich nahezu 80%, was ja schon eine unfassbare Quote ist. Hatten dann einmal Glück, weil die Wolves durch Neto, war es meine ich, die Latte getroffen hat in der Schlussphase. Aber ansonsten nichts anbrennen lassen, Chelsea wirklich mit einem wirklich guten Auftritt, wenn es auch nicht schon für einen Sieg gereicht hat, aber ich weiß nicht, wie viele Trainingseinheiten er hatte, nachdem er angekommen ist, aber dass er da schon wirklich so in den Köpfen von den Spielern anscheinend wirklich drin war, das war schon mal ganz gut auf jeden Fall.
Also um die Frage zu beantworten, eine Trainingseinheit hatte er mit der Mannschaft, deshalb hat er auch vorm Spiel gesagt, dass es die schwierigste Entscheidung war, wen er da aufstellt, weil er überhaupt keinen in einer Trainingseinheit kann er ja jetzt da nicht nach Leistung gehen, wen er da wie aufstellt oder nach Einstellung. Deshalb meinte er auch, dass es die unfairste Entscheidung seiner Amtszeit bei Chelsea sein wird, wer da jetzt spielen wird. Aber im Interview vorher hat man Tuchel angemerkt, wie viel Bock er da drauf hat. Er hat wirklich ich glaube, es waren 3,5 Minuten Interview, wirklich nur ein Lachen auf den Lippen gehabt, hatte sehr viel Spaß bei seinen Aussagen, hat alles beantwortet, war super nett zu den Reportern. Er hat ziemlich Bock. auf Chelsea. Ja, der Sieg kam ja dann am Wochenende, da bei seinem zweiten Spiel auch zu Hause gegen Burnley haben sie 2-0 gewonnen. Statistisch gesehen ähnlich, 19 zu 1 Torschüsse und 71% Ballbesitz. Also die Statistiken unter Tuchel lassen sich gut ansehen für die Chelsea-Fans. Ja, das Unentschieden am Anfang war schon ein ziemlicher Witz, dass das 0-0 ausgeht, das Spiel. Aber ich glaube, wenn Tuchel seine gute Laune und seinen Spaß auf seine Mannschaft übertragen kann, dann wird man bei Chelsea auch noch ganz viel Spaß haben und bekommen.
Ja, ich denke auch. Dann kam es ja zu noch einer interessanten Begegnung, und zwar letzte Woche Donnerstag war es. Die Tottenham Hotspurs hatten den FC Liverpool zu Gast, und es war wirklich für beide Mannschaften auch schon eine wegweisende Partie. Dadurch, dass Liverpool vorher mehrere Spiele hintereinander nicht gewonnen hat, tatsächlich auch einige Spiele ohne eigenen Torerfolg war das wirklich schon eine ganz wichtige Partie für beide Mannschaften. Im Endeffekt hat Liverpool 3 zu 1 gewonnen in Tottenham, und wie ich fand, durchaus verdient. Es war dann von vornherein klar, was das für ein Spiel werden wird. Liverpool spielt nach vorne. Tottenham verbarrikadiert sich vom eigenen 16er und spielt lange Bälle auf Harry Kane. Das war im Grunde die Spielidee von José Mourinho, und die hat sich, also sie standen durchaus stabil und hatten hier und da einige Möglichkeiten, Tore zu machen. Sie haben tatsächlich auch eins gemacht, was dann aber aufgrund einer Abseitsposition nicht gegeben worden ist. Ansonsten war es ein ausgeglichenes Spiel, was dann im Endeffekt Liverpool für sich entscheiden konnte. Sind kurz vor der Halbzeit in Führung gegangen durch Roberto Firmino. Sind sie endlich mal mit einer guten Kombination durchgekommen. Und dann kam es zum Schock für Tottenham. Harry Kane musste ausgewechselt werden. Damit war natürlich auch ein bisschen die Spielidee hin von José Mourinho. Er musste sich dann ein bisschen was anderes überlegen. Natürlich auch dann aufgrund des Rückstandes musste man ein bisschen aktiver werden. Haben sie tatsächlich getan, hat aber Räume für Liverpool eröffnet, und so ging die 2 zu 0 in Führung durch Trent Alexander-Arnold. Tottenham kam mal direkt zurück. Højbjerg war es, der ehemalige Münchner, mit einem wirklich sehenswerten Schuss aus der Distanz mit dem 2 zu 1. Danach aber dann wirklich Tottenham zwar offensiv mehr in Erscheinung getreten, beziehungsweise haben wirklich mehr in Liverpools Hälfte stattgefunden, allerdings nicht wirklich in Strafraum oder Tornähe. Und dann hat es Liverpool dann tatsächlich in der 65. Minute geschafft, das 3 zu 1 und somit auch den Endstand zu erzielen. Ich glaube, ein sehr wichtiger Sieg für Kloppo und seine Liverpooler am Ende.
Ja, sehr wichtig, auf jeden Fall. Die letzten 5 Ligaspiele nicht gewonnen, 4 davon ohne Tor. Ich meine sogar in der Liga im Januar hat Matthew Hoppe von Schalke genauso viele Tore erzielt wie der FC Liverpool in der englischen Liga. Und damit sind die 3 vom Donnerstag eingerechnet, nur die jetzt vom Wochenende sind nicht eingerechnet. Aber schon erstaunlich, dass Liverpool, die sonst so offensiv stark sind, dann doch 4 Spiele in Folge kein Tor erzielen. Ja, wobei, da fällt mir ja gerade auf, die haben am Sonntag ja im FA Cup gespielt, da war ja gar kein Ligaspiel für Liverpool. Aber da sind sie auch ausgeschieden gegen Menu. Also für Liverpool war es schon sehr wichtig, mal wieder fürs Ego mal wieder zu punkten, damit es dann auch noch gegen Kloppos Lieblingsgegner, gegen José Mourinho geht. Da freut man sich doch. Ja, schönes Spiel, konnte man sich gut angucken. Also zieht euch gerne die Highlights rein. Sehr kurzweilig, sehr kurzweilig.
Ja.
Ja, ist ja unglaublich. 50 Minuten rum und wir sind mit dem Spieltag und den News schon durch.
Das gibt's ja nicht.
Ich habe auch noch keine Eilmeldung bekommen, dass noch irgendein Transfer bestätigt ist. Das gibt's ja gar
Ich auch noch
nicht.
nicht. Ne.
Aber vielleicht bahnt sich bei Schalke was an. Kann man schon mal so Kabak vielleicht zu Liverpool und Mustafi zu Schalke. Vielleicht sprechen wir da nächste Woche drüber, wenn es in trockenen Tüchern ist. Bevor wir jetzt hier spekulieren.
Ja.
Ne?
Und bei Hertha eventuell steht Khedira vor seinem Comeback. Das scheint schon sehr weit zu sein, allerdings noch nicht ganz bestätigt, aber ja, eventuell bahnt sich da auch was an.
Ja, würde ich doch sagen, schieben wir das in die nächste Woche, auch wenn es dann wahrscheinlich schon gut 6 Tage her ist, dass die Meldung dann noch aktuell ist, aber bevor wir hier jetzt da schon irgendwas einordnen und dann hinterher findet es doch nicht statt, schieben wir es einfach.
Ja.
Und dann würde ich sagen, hast du doch wieder was Schönes vorbereitet.
Ich habe ein paar Tore für dich, ja.
Boah, ist Weltklasse. Ich bin gespannt. Ich
vorbereitet habe.
Ich sag dir schon mal vorab, ein Spiel ist sehr, sehr wackelig unterwegs. Ein Spiel, boah.
Natürlich, ob ich das erwischt habe, aber...
Ja, merken wir ja gleich, wenn es wieder lange dauert, bis ich dann aufs Tor komme. Ja, aber ich bin gespannt.
Okay. Dann legen wir los mit Tor Nummer 1. Der Ball wird 20 Meter vor dem Tor rechts rausgespielt. Der Rechtsverteidiger hat viel Platz und spielt den Ball flach die Linie lang auf den Offensivspieler. Halb rechts auf der Grundlinie sieht dieser den komplett freien Mittelfeldmann im Rücken der Abwehr. Dieser kann aus 12 Meter flach und mittig vollenden. Tor für
den FC Schalke 04. Zum 1-0 trifft Omar Mascarell nach Vorarbeit Amin Harit.
Sehr gut. Das kommt jetzt richtig. Führung der Schalker in der ersten Halbzeit gegen Bremen.
Ja, zum Glück war die Grundlinie dabei, sonst hätte es auch das 1-1 sein können, wie vorhin schon angesprochen.
Ja. Kommen wir zu Tor Nummer 2. Der Rechtsverteidiger bekommt in Höhe der Mittellinie den Ball. Verliert diesen beinahe, kann aber dann in die Mitte auf den Sechser spielen. Dieser passt direkt vertikal in die Mitte auf den startenden Offensivspieler. Der Innenverteidiger verschätzt sich und nun ist die Bahn frei. Der Offensivmann guckt den Torwart aus und vollendet rechts unten. Tor für...
Ich weiß genau, warum du das Tor ausgewählt hast. Das Tor für den ersten FC Köln ist das 3-0 durch, jetzt halte ich fest, Elvis Rex Bitschei. Skiri, der Sechser?
Das ja, doch. Ist ja. Richtig.
Elvis Rex Bitschei, ich sage es auch gerne nochmal. Zum Glück ist es kein Holländer, da kann man den Namen unfallfrei aussprechen. Ja, sehr gut. Läuft.
Dann kommen wir zu Tor Nummer 3. Der Ball ist auf der linken Seite. Vor dem 16er. Der Stürmer spielt ihn in die Mitte an den 16er ran. Dort wird er direkt wieder prallen gelassen auf den mitgelaufenen Stürmer. Dieser zieht direkt ab und trifft aus 20 Metern sehenswert ins rechte Toreck. Tor für
Borussia Mönchengladbach 1-1 Alassane Plea.
Sehr gut, 3 von 3. Und ich ahne, dass ich das Spiel nicht dabei hatte.
Doch, es waren tatsächlich die ersten beiden Kölner Tore. Marius Wolf hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also wie...
Habe ich mir falsch ausgesucht, ja.
Also da war ich dann schon froh, dass es dann das 3-0 war. Das hatte ich dann doch drauf. Ja, stark.
Sehr gut.
Stark, stark, stark. Ich gehe mit 100% aus dieser Woche, das freut mich.
Nochmal gerne. Das ist nicht schlecht. Ja,
dann nehme ich schon mal vorweg. Abergläubisch wie ich bin, habe ich natürlich wieder nicht getippt, weil das hat mir ja beim letzten Mal Glück gebracht.
Hast du meine Taktik kopiert? Unglaublich.
Ja. Ja, aber ich habe schon so eine Vorahnung. Als ich rausgeschrieben habe, war schon eine Tendenz klar. Aber ja. Ich notiere auch erst jetzt meine Tipps. Sagen wir so, einigen wir uns da drauf. Okay. Einigen wir uns
da drauf. Ja, Freitag geht's los. Die Münchner spielen ja dann nächste Woche, ich glaube Anfang der Woche ja in dem Na, wie heißt es?
In der FIFA-Club-WM.
FIFA-Club-WM, sehr gut, danke.
Gerne, gerne.
Weltcup wollte ich sagen. Ich meine, ist ja auch nicht ganz
Oh.
verkehrt, aber
Ja.
irgendwie verbinde ich irgendwie eher mit Wintersport oder so im Weltcup, aber gut.
Ja, okay, ja.
Genau, in der FIFA-Club-WM, sehr gut. Sie sind aber am Freitag bei Hertha BSC Berlin zu Gast im Olympiastadion mit Trainer Pal Dardai. Ich glaube schon, dass die Hertha einen guten Auftritt hinlegen wird, dass es ein schwieriges Spiel werden wird für die Münchner. Letztendlich werden sie aber gewinnen, denke ich.
Ja, dann kann ich nichts hinzufügen. Bayern gewinnen. Auch wenn Pal Dardai sich da wieder was Schönes einfallen lässt, wie er die Münchner versucht zu knacken. Aber im Endeffekt werden die Münchner das seriös nach Hause schaukeln. So, apropos seriös nach Hause schaukeln, kommen wir zum Samstag zur Konferenz. Da steht bei mir ganz oben der FC Schalke 04 gegen RB Leipzig. Auf, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, neuem Untergrund
Stimmt.
wird es, glaube ich, aufgrund des neuen und dann wohl auch sehr guten Rasen sehr, sehr schwer für die Schalker, da was zu holen. Und ich glaube nicht, dass die Leipziger nochmal gegen eine Mannschaft, die auf den letzten beiden Plätzen steht, verlieren möchte. Deshalb gehe ich ganz klar mit einem Auswärtssieg für RB Leipzig.
Ja, da schließe ich mich an, der 18. gegen den 2. Ich glaube, die Tabelle macht es schon ziemlich deutlich und ich glaube, so wird es dann auch im Ergebnis sein. Da mache ich weiter und zwar mit Leverkusen gegen Stuttgart. Der 5. Leverkusen gegen den 10. Stuttgart. Stuttgart ja ein ganz gutes Auswärtsteam. Puh, ist gar nicht so einfach, wie ich finde. Ich tippe bei den beiden Mannschaften auf ein Unentschieden.
Okay, unentschieden. Ich habe mir nebenbei auch schon meine Gedanken gemacht und ich glaube tatsächlich, dass die Leverkusener zu Hause gewinnen werden, auch wenn Stuttgart, wie du schon gesagt hast, eine Auswärtsmacht ist. Die Leverkusener haben beide Stürmer zurück, die jetzt gegen Leipzig ja, sehr lange auf der Bank saßen. Ich glaube, die Leverkusener müssen gewinnen, um den Anschluss zu wahren, und sie werden auch gewinnen zu Hause gegen den VfB. Puh, es bleibt spannend, auch beim nächsten Spiel, wie ich finde. Ich habe SC Freiburg gegen Borussia Dortmund jetzt als nächstes. Boah, das ist auch ein Spiel, was potenziell auf Augenhöhe sein kann. Wenn die Dortmunder so spielen wie jetzt am Wochenende, dann glaube ich, werden sie das gewinnen. Wenn sie nicht so spielen wie am Wochenende, dann haben sie es schwer in Freiburg. Ich glaube, die Dortmunder gewinnen in Freiburg.
Schließe ich mich an. Die Freiburger zwar ein ganz gutes Heimteam, die auch immer wieder mal den Favoriten dort ein Bein stellen könnt, allerdings ja weiterhin immer alles ohne Fans. Deswegen geht da so ein bisschen die Stärke verloren, denke ich. Und somit wird Dortmund gewinnen in Freiburg. Machen wir weiter. Mainz, Union Berlin. Ja, die Mainzer auf Platz 17, 7 Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz. Das ist schon ordentlich. Ich denke, dass die Unioner allerdings in Mainz gewinnen werden. Und somit wird es für Mainz bei den 17 Punkten, bei den 7 Punkten Rückstand bleiben oder eben es wird noch mehr Rückstand sein.
Boah, warte kurz. Union hast du gesagt? Union. Ja, ich sehe, ich kann da tatsächlich auch schon eine Chance für die Mainzer sehen. Zu Hause gegen Union. Hinspiel war 4-0, meine ich, für Union. Boah, was ist das denn für ein Spieltag? Gibt's ja gar nicht. Ich glaube, es gibt ein unentschieden. Die Mainzer holen ein Pünktchen zu Hause, was ihnen aber im Endeffekt auch nicht allzu viel weiterhilft. ja, dann mache ich mal weiter mit Augsburg gegen Wolfsburg. Tabellarisch gesehen der Dritte gegen den 13. Ja, ich glaube, das Spiel wird der Tabellensituation angemessen beendet. Nämlich mit einem Sieg für die Wolfsburger.
Ja, da schließe ich mich an. Die Wolfsburger auf Platz 3. Und sie werden in Augsburg gewinnen. Topspiel am Samstagabend. Derby, Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen den 1. FC Köln. Der 7. gegen den 14. Und ich denke, dass die Gladbacher zu Hause gegen Köln gewinnen werden.
Ja, dem schließe ich mich an. Die Gladbacher gewinnen das Derby zu Hause. So, springen wir zum Sonntag. Sonntag 15:30 empfängt die TSG Hoffenheim die Eintracht aus Frankfurt. Ist auch wieder so ein 50-50-Ding. Tabellarisch gesehen der 4. gegen den 12., also vom Tabellenstand her eine klare Nummer. Die Hoffenheimer sind auch nicht so schlecht drauf. Ich glaube tatsächlich, dass die Eintracht nach langer Zeit mal wieder unentschieden spielt, was ja in der Hinrunde das Hauptergebnis war von ihnen. Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, unentschieden.
Okay. Ich denke, die Frankfurter setzen ihre gute Serie fort und werden in Hoffenheim gewinnen. Dann sind wir beim letzten Spiel am Wochenende, das Abendspiel Arminia Bielefeld zu Hause gegen Werder Bremen. Die Bielefelder auf dem Relegationsplatz, die Bremer auf Platz 11. Und ich denke, dass die beiden Mannschaften sich unentschieden trennen werden.
Oh Gott, was schreibe ich denn jetzt hier? So schreibt man das. Okay, unentschieden. Ich nehme auf jeden Fall schon mal vorweg, jedes Mal, wenn einer von uns ein Unentschieden getippt hat, haben wir unterschiedlich getippt. Und das bleibt auch an dem Sonntagabend so. Denn ich sehe einen Heimsieg der Arminia gegen Werder Bremen am Sonntagabend.
Okay.
Ja, man muss auch ein bisschen ins Risiko gehen mit seinen Tipps, oder nicht? Also ich meine, potenziell hätten das auch an diesem Spieltag 7 Auswärtssiege geben können. Ja, Bielefeld gewinnt. Ja, natürlich.
Hey. Okay. Ja, damit sind wir durch.
Das ist stark. Ja, wir sind durch.
Und haben, glaube ich, auch ein paar Spiele unterschiedlich getippt.
1, 2, 3, 4. 4 Stück.
Okay. Dolde, ich könnte ja dann, was ich letzte Woche ein bisschen verloren habe, wieder gut machen. Im besten Falle.
Also theoretisch, ja. Letzte Woche war es ungefähr genauso. Waren es auch 4 Spiele. Müssen es
auch. Dann hoffe ich doch mal darauf, dass ich diese Woche alle 9er abhole, aber ja.
Ich bin gespannt.
Wir werden es sehen und ja, dann wünsche ich uns einen schönen Spieltag und sag dann bis nächste Woche. Tschüss.